Wir befinden uns im Teil 6, dem letzten Teil dieser Serie Glaube groß. Und ich möchte heute darüber reden, was ist eigentlich, wenn man nicht glauben kann? Die Frage nach dem Glauben wird ja dann oft gestellt, wenn Menschen in eine Krise kommen. Also das, was mir immer wieder gesagt wird, ist zum Beispiel so eine Frage wie, wie konnte Gott das zulassen? Wie kann Gott das überhaupt zulassen? Wenn es einen liebenden Gott gibt, wie kann Gott das zulassen? Oder jemand hat mich gefragt, was habe ich verbrochen, dass mir das widerfährt? Und das sind tiefe Fragen, Fragen nach Gott. Die brechen interessanterweise genau dann auf, wenn wir keine anderen Optionen mehr haben, wenn wir vielleicht auch nach jemandem suchen, den wir beschuldigen können. Aber ich blicke auf solche Fragen gar nicht so herab, sondern es geht mir ganz genauso. In meinem Leben gab es viele Situationen, wo ich mir gedacht habe, das passt jetzt gerade nicht mit dem zusammen, was ich denke, wie Jesus ist und wie Jesus, was ich von ihm erwarten würde. Es fing damit an, dass ich mit 10 Jahren schon einmal beinahe mein Leben verloren hätte. Und dann denke ich mir, ja, wie kann Gott das zulassen? Kann er nicht aufpassen? Bis hin, dass ich in Polen unterwegs war. Wir hatten dort eine Partnergemeinde und wir haben dort ein Seminar gemacht für die Mitarbeiter dieser Gemeinde. Wir waren also sozusagen im geistlichen Dienst unterwegs, im Auftrag Gottes, wenn du so willst. Und da wird mir doch tatsächlich bei einem Besuch in Hirschberg mein Auto gestohlen. Also total, also blieb auch weg. Es war weg und alles da drin war weg. Und da habe ich mir gedacht, das Auto war jetzt also für mich nicht so das große Problem, weil das hat ja die Versicherung bezahlt, aber meine Bibel, die war da drin. Und ich hatte damals so eine Bibel, wo ganz viel reingeschrieben war. Das war also für mich ein Schatz der Erkenntnis. Da war ich schon grantig auf Gott und habe gesagt, Gott, also auf die Bibel hättest du wenigstens aufpassen können, wenn du schon nicht auf mein Auto aufpasst. Wie kannst du das zulassen, dass mein Auto gestohlen wird? Vielleicht einfach deshalb auch, damit ich es heute erzählen kann. Vielleicht ist das auch ein Sinn da drin. Und so ging das mein ganzes Leben lang weiter. Es gab immer wieder Situationen, wo ich mit Betrug, mit Bosheit, mit schlimmen und schlimmsten Dingen konfrontiert wurde, wo es gerade mal so wieder auf Messerscheide war, das Leben zu behalten, wo Menschen mich zutiefst enttäuscht haben, verraten haben, verlassen haben, bis hin zu, dass Menschen, die du sehr geschätzt hast, die ich sehr geschätzt habe, gestorben sind, viel zu früh gestorben sind. Und da ist natürlich die Frage, die andere stellen, wie kann Gott das zulassen, eine sehr persönliche Frage. Und ich vermute mal, das geht dir ganz genauso. Ich glaube, dass viele von uns entweder gerade in einer schwierigen Situation stecken oder da rausgekommen sind, oder dir geht es im Augenblick gut, aber das Leben verläuft sinuskurvenförmig und man kann einfach nicht davon ausgehen, dass es alles nur super und wunderbar ist, sondern eine Krise wartet bestimmt in der Zukunft in der einen oder anderen Form auf dich. Und insofern ist diese Predigt vielleicht auch gut, dass wir sie im Internet archivieren, dass du dann darauf zurückgreifen kannst, weil es wird dir helfen. Ich frage, wenn Menschen so fragen, immer noch, bevor wir überhaupt auf so eine Frage versuchen, eine Antwort zu geben, von welchem Gott reden wir denn? Muss man ja heutzutage fragen. Wie kann Gott das zulassen? Von welchem Gott reden wir? Also wenn ich von Gott rede, dann rede ich von Jesus Christus. Jesus, dem Messias. Oder wie die Juden sagen würden, Yeshua HaMashiach. Also den verheißenen Retter, den Gott der Vater, zu dem wir Vater, von diesem Gott reden wir. Wir reden nicht von irgendeinem der vielen anderen Götter, von denen andere Menschen sagen, das seien Götter. Wir reden von diesen Göttern nicht. Und wenn der Gott, von dem du redest, keinen Sohn hat, der Jesus Christus heißt, ist es auch kein christlicher Gott. Ganz einfach, Ende der Diskussion. Insofern ist die Frage, sind alle Götter gleich, auch überflüssig, weil wenn du nicht der Sohn deines Vaters bist, es gibt viele Väter, aber es ist eben dann nicht dein Vater, oder? Da kannst du nicht sagen, alle Väter sind gleich, ist ja wurscht, welcher Vater. Das ist einfach nicht durchdacht. Also da denkt einfach jemand, da ist einfach so ein Spruch, den jemand raushaut, aber nicht hinreichend nachdenkt. Kann ja gar nicht sein. Wenn der Gott, den du anbetest, nicht der Vater von Jesus Christus ist, dann ist es kein christlicher Gott. Es ist nicht der Gott Jesu Christi und nicht sein Vater. So, also wir reden vom Vater Jesu Christi. Wir reden von Jesus Christus, wir reden vom Heiligen Geist, wenn wir von Gott reden. Wie kann der Vater das zulassen? Wie kann Jesus Christus das zulassen? Wie kann der Heilige Geist das zulassen? Warum ist mir das passiert? Und diese Frage ist eine Frage, die wir stellen dürfen und oft auch stellen, aber es ist eine Frage, auf die wir oft praktisch nie eine Antwort erhalten. Auf die Frage nach dem Warum erhältst du in der Regel keine Antwort. Das liegt einfach daran, dass auch unser Verstand viel zu klein ist und dass wir viele Dinge einfach mit dem Verstand gar nicht begreifen können. Das liegt einfach daran, dass wir einen viel zu kleinen Horizont haben und in diesem viel zu kleinen Horizont macht auch jede Antwort gar keinen Sinn, weil wir das ganze Große und alles überhaupt und Gottes Plan und sein Wirken nicht überblicken. Wir sehen, ja, wir haben nur dieses eine kurze Leben und schon viele von uns setzen sich mit Geschichte gar nicht auseinander und deswegen müssen viele Menschen immer wieder auch dasselbe durchmachen und dasselbe erleben und dieselben Fehler machen, weil sie einfach nicht aus der Vergangenheit lernen wollen. Das ist ja schon in unserem Leben so, dass wir aus den Fehlern, die unsere Väter gemacht haben, nicht lernen wollen und aus Fehlern, die andere um uns herum machen, nicht lernen wollen, sondern wir wollen unsere eigenen Fehler machen. Und da hat auch jeder ein Recht darauf. Jeder darf seine eigenen Fehler machen. Schlau wäre es natürlich, sie zu vermeiden und zu lernen von anderen, die schon mal auf die Schnauze gefallen sind. Aber gut, wenn du gerne selber auf die Schnauze fallen möchtest, kannst du auch oft. So, man könnte ja aus der Geschichte lernen, aber wir lernen daraus nicht. Wir sagen nicht, Moment, so geht's nicht. Dieser Weg führt in die Irre. Die Frage nach dem Warum ist eine Frage, die auch dich in die Position setzt, Gott zu beurteilen. Kennst du das, wenn deine Eltern gesagt haben, warum hast du das gemacht? Warum? Gib Rechenschaft. Sag mir, warum du das gemacht hast. Und da merken wir schon, wenn wir schon überhaupt diese Frage so formulieren, in welcher Position befinden wir uns da? In welcher Haltung befinden wir uns da? Können wir überhaupt so mit Gott reden? Dürfen wir überhaupt so mit Gott reden? Also ich sag mal so, du darfst so mit Gott reden. Und Gott hält das auch aus. Aber was ich glaube ist, dass du keine Antwort von ihm erhältst. Weil Gott sagt, wie redest du eigentlich mit mir? Und alleine wenn ich so beispielsweise in einer menschlichen Beziehung zu jemandem sage, wie redest du eigentlich mit mir? Bedeutet das doch, dass unsere Beziehung gestört ist, oder? Man kann diese Frage auch anders stellen, wobei ich diese Frage, was hast du dir dabei gedacht, das hat meine Mutter mich immer gefragt, das war für mich die allerpeinlichste Frage, weil ich immer irgendwie gemerkt habe, ich habe mir da gar nichts dabei gedacht, das ist mir einfach so durch den Kopf geschossen, dann habe ich es gemacht und das war dann so peinlich zuzugeben, da habe ich mir gar nichts dabei gedacht. Dann sagt, siehst du, genau, denk mal nach. Worum es mir geht, ist, dass wir Antworten bekommen auf diese schwierigen Fragen und dass wir im Lernen, und das ist die Vision unserer Gemeinde, ist, dass wir Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen wollen. Beziehung zu Jesus Christus, das ist die Grundlage des Glaubens. Dass du eine Beziehung zu diesem Jesus Christus hast. Und es gibt eine grandiose Geschichte. Ich wollte eigentlich euch die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus heute bringen, aber dann habe ich mir gedacht, die Geschichte ist viel zu lang und viel zu sperrig und es lässt sich kaum in der Zeit, die wir uns für den Gottesdienst nehmen, sinnvoll erzählen, sodass nicht viel mehr Fragen offen bleiben, als ich beantworten kann. Dann habe ich eine andere Geschichte genommen, die auch nicht einfach ist, aber sie ist jedenfalls kompakter. Das ist die Geschichte von der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. Und an dieser Geschichte möchte ich jetzt das durchbuchstabieren, was du als Antwort dir für dich nehmen kannst. Jesus war unterwegs auf der anderen Seite des Sees, hat dort mächtig gewirkt, fährt jetzt im Boot zurück auf die andere Seite des Sees. Wir steigen jetzt ein. Wenn ich noch ein Glas Wasser haben könnte, wäre das super. Wir steigen jetzt ein in das Lukas-Evangelium. Ihr wisst ja, dieser eine Apostel, der das Evangelium nach Lukas geschrieben hat, Lukas, er war Arzt, er hat sich genau, hat alle Dokumente und alles, was er bekommen konnte, zusammengestellt und hat genau recherchiert und hat gesagt, ich schreibe euch das auf, damit ihr glaubt, damit ihr glaubt, damit ihr glaubt, damit ihr glaubt. Das Lukas-Evangelium, das liest du, damit du glaubst. Der Lukas, dem ist das dran gelegen, ist alles so genau aufzuschreiben, damit du glaubst. So, und Jesus kommt jetzt an die andere Seite des Ufers zurück. Und jetzt stellt euch das mal vor, wieder wie so ein Film. Also den See, stellt euch den See vor, das Ufer, eine wunderbare, vielleicht Morgenstimmung, frischer Wind vom See her, Sonne. Jesus kommt mit diesem Boot da an und jetzt empfängt ihn eine große Menschenmenge. Eine große Menschenmenge, das sind also mehrere tausend Leute, die stehen da alle am Strand und haben auf ihn gewartet. Später in der Geschichte erfahren wir, dass diese große Menschenmenge, die auf Jesus gewartet hat, von Jesus überhaupt gar nichts empfangen hat. Gar nichts. Ob der Jesus gekommen wäre oder nicht, spielt eigentlich für diese Menschenmenge gar keine Rolle. Und wir werden auch gleich noch erfahren, warum. Warum konnten diese Menge von Menschen von Jesus überhaupt nichts bekommen? Und warum hat jetzt dieser eine Mann, jetzt geht er zoom rein, raus, oder nee, rein geht er zoom, zu einem einzigen Mann. Menschenmenge, die auf Jesus wartet und jetzt zoom auf dich. Also wenn wir jetzt so einen Verfolgungsscheinwerfer hätten und ich würde jetzt den Scheinwerfer auf dich, Olga, richten, bang, dann wärst du da plötzlich im Licht. So ungefähr muss man uns das vorstellen. Zack, ein Mann. Da kam ein Mann und wir erfahren auch seinen Namen, Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Das ist also ein Mann, der damals in der Gesellschaft eine hohe Position hatte, eine hohe Stellung hatte und der auch in der Regel wohlhabend war. Der hat nicht nur die Synagoge betreut und gesagt, was jeden Sonntag gelesen werden soll, so der Herr Pfarrer vielleicht in der Oberpfalz, sondern der war auch zuständig für den Erhalt der Synagoge und wenn nicht genug Geld da war, musste er es aus seinem Privatvermögen bezahlen. Also er war in der Regel auch wohlhabend. Synagogenvorsteher waren wohlhabende Menschen. So, und dieser Synagogenvorsteher kommt zu Jesus. Und das Nächste, was passiert, und jetzt musst du dir die Kulisse vorstellen, neben dem See und dieser tollen Atmosphäre, diese vielen, vielen Menschen, die sind ja immer noch da, die stehen da alle rum, warten auf irgendetwas. Wissen nicht genau, worauf sie warten. Auf Jesus warten sie, aber was wollen sie eigentlich von Jesus? Wer ist dieser Jesus? Sie haben keine Beziehung zu ihm. Und da warf sich dieser Mann Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa 12 Jahren, im Sterben lag. Also genau das, was ich immer wieder erlebe. Jetzt hilft nur noch beten, sagt der Arzt dem Patienten. Und der Patient sagt, was, ist es so schlimm? Jetzt hilft nur noch beten. Warum beten wir nicht früher? Warum nehmen wir nicht beten als erste Option? Warum wenden wir uns nicht sofort zu Gott, dem Vater, zu dem wir eine Beziehung haben? Warum fällt uns das immer erst ein, wenn die Kuh schon abgesoffen ist, wenn das Ding schon um die Ecke ist, wenn wir schon kurz davor sind, dass das alles den Bach runtergeht? Und diese Not von diesem Mann, von diesem Jairus, ist so groß, dass auch sein Status, sein Ansehen, seine tollen Kleider, sein Nimbus, völlig egal, was die Leute denken, völlig egal. Warum ist ihm das plötzlich alles völlig egal? Warum sind ihm seine Klamotten völlig egal? Warum ist ihm alles egal? Warum? Weil ihm etwas zu verlieren droht, das ihm sehr kostbar ist. Seine Tochter. 12 Jahre alt. Die liegt im Sterben. Und das bringt diesen Jairus zu Jesus. Ich sage nicht, dass das bei dir immer so sein muss, dass erst so eine große Krise dich zu Jesus bringt, aber ich bekomme viele Geschichten erzählt, wo es so gewesen ist, wo wir einfach dickköpfig waren und starrsinnig und gesagt haben, Jesus brauche ich nicht, wozu brauche ich den überhaupt? Und höchstens, dass ich ihn lächerlich mache, höchstens, dass ich ihm Vorwürfe mache, höchstens, dass ich mich erhebe über ihn und sage, Gott, du hast da einen Fehler gemacht, als wenn Gott jemals einen Fehler machen würde, als wenn Gott sich vor jemanden rechtfertigen müsste, als müsste er irgendetwas erklären. Wir basteln uns schon unseren seltsamen kleinen Gott zusammen. Mancher Gott ist so klein, dass der in so eine Ecke von einem Raum passt. Und dann nageln wir den vielleicht nochmal zurück ans Kreuz, weil wir denken, da muss er hin, dann kann er wenigstens nicht weglaufen. Wird auch so nicht weglaufen, weil das Holz geschnitzt ist. Aber wir dürfen Gott nicht so klein machen, sonst haben wir der redet nicht mit uns, der Weg führt nirgendwo hin. Und dieser Mann ist gänzlich verzweifelt und er weiß, dass das da einen gibt, der ihm vielleicht helfen kann. Jesus. Und jetzt wird die Geschichte unterbrochen von einer zweiten Geschichte, über die ich heute nicht reden möchte, aber die du vielleicht zu Hause nachlesen möchtest. Da kommt jetzt eine andere Frau zu Jesus, die hat auch ein Riesenproblem, nämlich sie ist 12 Jahre schon krank und kein Arzt kann ihr helfen. Und das passiert jetzt dazwischen und deswegen ist Jesus jetzt zu spät. Deswegen verspätet sich Jesus. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Das erfahren wir jetzt. Jesus sagt, gut, ich komme mit. Und auf dem Weg dorthin, zu dem Haus von dem Jairus, wurde er von der Menge, die auf ihn gewartet hat, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Und wenn du diese paar Verse, 16 Verse sind es von 40 bis 56, wenn du die mal genau und aufmerksam liest, da gibt es zwei Worte, die sich immer abwechseln in diesen beiden Geschichten eigentlich. Und das eine Wort ist bedrängen und das ist die Menge. Die Menge, die Jesus bedrängt. Und dann gibt es zwei Personen, eine davon ist dieser Jairus und die andere Person ist diese Frau, die so 12 Jahre krank ist und ihr niemand helfen kann. Von denen heißt es, sie berührten Jesus. Bedrängen oder berühren? Vielleicht auch der Titel der Predigt. Bedrängen oder berühren? Bedrängen wir Gott oder berühren wir ihn? Als der blinde Bartimäus vor Jesus war, hat er gesagt, Herr, erbarme dich über mich. Er hat Jesus berührt, er hat ihn nicht bedrängt. Aber wir setzen uns auf so ein hohes Ross, dass wir glauben, wir können Gott bedrängen, wir können Gott beurteilen, wir können Gott kritisieren, wir können Gott zur Rechenschaft ziehen, wir können uns über ihn stellen, wir können das alles beurteilen. Wir wissen ganz genau, wie die Welt läuft und wir kennen alle Zusammenhänge. Wir haben auch alles geschaffen, selbstverständlich. Halten auch alles am Laufen, sind für alles verantwortlich. Wir sind Gott. Es ist in der letzten Konsequenz nämlich das, was du sagst. Und ich ziehe Gott zur Rechenschaft. Weil das ist mein Gott, den ich mir selbst gebastelt habe. Und den kann ich ja schließlich auch zur Rechenschaft ziehen. Aber so ist es nicht. Von dem Gott reden wir gar nicht. Und diese Menge bedrängt Jesus und empfängt überhaupt gar nichts. Steht eigentlich nur rum. Dumm rum. Steht im Weg. Als wir den Eröffnungsgottesdienst in der Auferstehungskirche gefeiert haben, habe ich über den Zöllner gesprochen, der kleine Zöllner. Der konnte nicht zu Jesus kommen, weil die Menge auch rumgestanden ist. Und weil er zu klein war, dann musste er auf diesen Baum steigen, um überhaupt irgendwas zu sehen, weil die Menge schon wieder im Weg stand. Die Menge, die einfach sich über Gott erhebt, bedrängen oder berühren. Sie werden fast erdrückt. Und weißt du, wenn wir von Jesus reden, zu dem wir eine Beziehung haben, dann darfst du und sollst du sagen, Jesus ist mein Freund. Aber Jesus ist in allererster Linie dein Herr. Und in den Bereichen deines Lebens, wo er dein Herr ist, kann er auch dein Freund sein. Aber wir dürfen Jesus nicht bedrängen. Bedrängen bedeutet, Grenzen zu überschreiten. Du kennst das selbst, wenn du von Menschen bedrängt wirst, wenn du willst es eigentlich gar nicht tun, aber die Leute, die sind dir so, rücken dir so auf den Pelz, die reden so auf dich ein, die verletzen deine Grenzen, die respektieren dich eigentlich gar nicht, denen ist es auch völlig wurscht, was du jetzt gerade fühlst und empfindest und so, die wollen einfach nur ihr Ding durchsetzen. Das bedeutet bedrängen. Und berühren bedeutet, dass du von dem, was da gerade passiert, bewegt wirst. Eine ganz andere Geschichte. Du weißt ganz genau, wenn dich Dinge berührt haben, wo du bewegt wurdest. Und das ist der Unterschied. Die Menge hat Jesus bedrängt und wir können Jesus bedrängen und wir werden aber total im Wirrwarr hängen bleiben. Oder wir können Jesus berühren. Und sagen, Jesus, du bist Herr und du sollst mein Herr sein. Und ja, du bist auch mein Freund, aber erstmal bist du mein Herr. Erstmal bist du der König der Könige und der Herr aller Herren. Und dann, während Jesus noch mit dieser Frau redete, also der hat die dann gesund gemacht, das könnt ihr lesen, eine tolle Geschichte, kommen Leute aus dem Haus des Synagogenvorstehers. Und als der Jairus sich da vor Jesus und der ganzen Menschenmenge in den Dreck geworfen hat, zu seinen Füßen, was ja auch, es ist eigentlich ungefähr so, ich weiß nicht, was man heute machen kann, um sich so zu demütigen, um sich so zu erniedrigen, aber der wusste ja auch nicht, wie es ausgeht. Wir wissen, wie es ausgeht. Wir sagen, Happy End. Ja, es gibt ein Happy End. Wir lesen die Geschichte und wissen, wie es ausgeht. Aber Jairus, und du musst dich mal in seine Lage versetzen, der weiß ja nicht, wie es ausgeht. Und er sitzt schon wie auf Kohlen und möchte eigentlich, dass Jesus ein bisschen schnell macht. Der möchte eigentlich, dass Jesus das Blauhorn und das Martinslicht anmacht und mit Sonderrechten jetzt mal da schnell mal ankommen. Sagt Jesus, meine Tochter liegt im Sterben. Jetzt kannst du doch bitte, mach doch mal. Nein, das hören wir alles nicht, sondern er wartet einfach. Und jetzt passiert genau das, was er befürchtet hat. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen vom Haus des Synagogenvorstehers Leute und die sagen, deine Tochter ist gestorben. Deine Tochter ist gestorben. Sag, bemühe den Meister nicht mehr. Dein Jesus hilft dir jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist es geschehen, ist es gestorben. Und Jesus hört das. Jesus hört, was die Leute sagen, was dieser Mensch sagt, aus dem Hause des Synagogenvorstehers. Hat sich das Kabel gerade verwurschtelt? Irgendwann wird meine Stimme so laut sein, dass ich kein Mikrofon mehr brauche. Das hörte Jesus und sagt zu dem Synagogenvorsteher, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und vielleicht magst du das auch in deine schwierige Situation mit hineinnehmen, die Worte, die Jesus zu dir sagt. Du brauchst dich überhaupt nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Wir brauchen uns, die wir Jesus berühren, die wir ihm nachfolgen, die wir sagen, Jesus, du bist mein Herr, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Und hier öffnet Jesus schon eine Dimension, die wir auch mit in den Blick haben müssen, wenn wir darüber reden. Er sagt nicht, glaube nur und sie wird geheilt werden, glaube nur und sie wird von den Toten auferstehen, sondern er sagt, glaube nur und sie wird gerettet werden. Denn wir kommen aus der Ewigkeit und wir gehen in die Ewigkeit und wir haben hier ein kleines Zeitfenster auf der Erde. Aber das, was uns ausmacht und das, was unser Leben ausmacht, ist ewig. Und Jesus geht es mehr darum, dass wir diese Ewigkeit nicht verlieren, als dass wir heute und jetzt genau das erhalten, was wir uns vorstellen. Und die Ewigkeit hat schon begonnen mit der Auferstehung Jesu, hat die Ewigkeit schon begonnen. Indem du Jesus in dein Herz eingeladen hast und gesagt hast, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, hat die Ewigkeit in deinem Leben schon begonnen. Du hast schon dieses ewige Leben. Du lebst schon dieses Leben der Fülle, des Überflusses. Brauchst dich nicht zu fürchten. Und dann gingen sie in das Haus hinein, ließen aber niemanden zu dem Mädchen hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Es ist überraschend, dass Jesus da auch sehr picky ist. Er sagt, ich lasse nicht die Menge mit hinein, die jetzt schaulustig ist und mal gucken will, wie Jesus jetzt die Puppen tanzen lässt, sondern er lässt die Leute hinein, die mit ihm jetzt glauben, die mit ihm eines Geistes, eines Herzens, eines Sinnes sind. Die lässt er mit hinein. Nur die richtigen Leute. Und vielleicht, wir haben das jetzt auch in dieser Serie Glauben auch diskutiert, Nico hat da sehr schön darauf hingewiesen, vielleicht ist es wichtig, dass du die Menge, der Menge auf Wiedersehen sagst und den Leuten, die dir nicht gut tun, die dir Energie kosten, die dich niederziehen und dich fertig machen, dass du dich da entfreundest und dass du nach Leuten ausschaust wie Petrus, Johannes und Jakobus, von denen du weißt, die bringen dich richtig nach vorne. Deine Freunde machen dich oder brechen dich. Das Haus war voll Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Totales Theater, die sind völlig außer sich, sie trauern. Aber wie trauern sie? Wie trauern sie? Jesus sagt, hört auf zu weinen. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und dieselben Menschen, die eben gerade Tränen über die Augen hatten und trauerten und heulten und weinten, die lachen im nächsten Augenblick. Da lachten sie ihn aus. Kannst du das vorstellen? Was ist denn das für eine Trauer? Da lachten sie ihn aus. Jesus, du machst Witze. Wieder so ein Punkt, wo du sagst, bedränge ich Jesus oder berühre ich ihn? Habe ich überhaupt eine Vorstellung davon, mit wem ich gerade rede? Kann ich eigentlich Jesus allen Ernstes auslachen, wenn ich eine Beziehung zu ihm habe? Wenn er nicht nur mein Freund ist, sondern auch mein Herr? Aber wir erleben viele Menschen, es werden immer mehr, die Jesus auslachen, die uns auslachen, wenn wir sagen, Jesus ist der Herr der Herren und der König der Könige. Wussten wohl sowohl, dass sie gestorben ist. Und ich möchte noch einen kurzen Exkurs machen, weil es hier gerade an diesem Punkt kommt, wo Menschen trauern. Es gibt eine Trauer, die haben wir jetzt gerade erlebt, das ist die falsche Trauer. Es ist die Trauer, die nirgendwo hinführt. Und es gibt eine Trauer, die uns die Bibel ans Herz legt. Denn die Bibel sagt, Matthäus sagt es uns, Jesus sagt es uns in der Bergpredigt, glücklich zu preisen sind sie, die trauern. Aber nicht wie die Welt trauert. Nicht wie Menschen trauern, die ohne Hoffnung sind. Sondern wie Menschen trauern, die Jesus kennen und Jesus nachfolgen. Denn sie werden getröstet werden. Und gerade wenn du einen Verlust erlebst, das muss nicht der Tod eines Menschen sein. Das kann auch sein, dass du deinen Job verlierst. Es kann auch sein, dass du ungerecht behandelt wirst. Es gibt viele Dinge, die dich sehr traurig machen. Gerade in der Trauer ist eine besondere Verheißung. Da ist Gott besonders nahe. Wenn wir ihn denn nahe sein lassen, wenn wir ihn denn berühren, dann ist er genau dort. Das ist ein besonderer Ort. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Also wenn Gott sonst irgendwie sich fern fühlt, er ist nahe, wenn du ein gebrochenes Herz hast. Und im Psalm 23 lesen wir, und wenn ich auch wandere durch das Tal des Todesschattens, wie heißt es dann? Bist du bei mir? Bist du bei mir? Bist du bei mir? Das ist das, was Jesus uns verheißt und das ist das, was wir bekommen, wenn wir ihn berühren. Und es ist wichtig, dass wir da kurz noch mal weiter drüber nachdenken. Die Jünger, die haben ja, als Jesus gestorben ist und begraben wurde, es überhaupt nicht gerallt. Er hat es ihnen zwar gesagt, er hat gesagt, das muss alles geschehen und ich bin der Messias und ich bin der Retter, das haben sie auch irgendwann mal selbst erkannt, aber als der dann jetzt tot war und so brutal umgebracht wurde und jetzt auch beerdigt war, da haben sie gedacht, jetzt ist es aus. Und da sitzen sie zusammen und weinen und trauern. Und die Maria Magdalena, die ist ja die Erste, die das mitkriegt, dass Jesus auferstanden ist, dass das Grab leer ist. Und sie kommt zu den Jüngern und berichtet ihnen, dass er lebt, dass sie ihn gesehen hat. Wir reden jetzt nicht von der Menge und von irgendwelchen Leuten, sondern wir reden von dem innersten Zirkel Jesu. Und da heißt es, und doch sie glaubten ihr nicht. Sie glaubten ihr nicht. Sie konnten das nicht empfangen. Sie konnten diese Hoffnung nicht empfangen, weil sie das nicht geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist. Und um diese Frage dreht sich alles. Die Frage ist nicht, ist die Bibel wirklich, ist alles fehlerfrei und so weiter. Diese Frage interessiert an der Stelle überhaupt gar nicht, weil als diese Frage gestellt wurde und als es darum ging, gab es noch kein Neues Testament, gab es noch gar nichts. Es gab die hebräische Bibel, die gab es, aber es gab kein Neues Testament. Es gab eine Maria Magdalena, die gesagt hat, er ist auferstanden. Und sie trauerten, wenn wir gleich sehen, wie Menschen, die ohne Hoffnung sind. Und sie glaubten nicht, konnten die Gabe nicht empfangen. Und dann erscheint er nochmal zwei Jüngern und dann erscheint er schließlich den Elfen, während sie beim Tisch waren, haben gegessen und er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor. Jesus hat gesagt, Leute, warum glaubt ihr nicht? Und er wies sie zurecht, weil sie denen nicht haben glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Die wollten nicht glauben. Und das ist dem Lukas so wichtig, das auch da reinzuschreiben und dem Markus und den anderen Evangelisten. Leute, wir haben es gesehen. Wir sind sozusagen Maria Magdalena in eurem Fall. Wir haben es erlebt, wir haben es gesehen. Er ist auferstanden. Die Frage ist, willst du das glauben? Und wenn du das glauben willst, wenn du sagst, Herr, ja, ich glaube, dann verändert sich dein Leben tatsächlich, weil dann kommt in dein Leben Hoffnung hinein. Denn Trauer bringt dich entweder von Gott weg oder zu Gott hin. Es gibt zwei Möglichkeiten. Und wenn wir Jesus gemäß trauern, so wie Jesus sie kritisiert und sagt, ihr hättet glauben sollen, es ist notwendig, dass wir trauern. Es ist absolut richtig, dass wir trauern. Es ist essentiell, dass wir trauern. Es ist völlig normal, dass man trauert, wenn einem etwas zerbrochen ist, kaputt gegangen ist. Es kann auch nur eine schöne Vase sein oder ein Erbstück, das dir kaputt gegangen ist. Es sind viele Gründe, warum man trauert und es ist absolut richtig und es ist notwendig und man soll sich auch die Zeit nehmen zu trauern. Aber es gibt zwei Möglichkeiten zu trauern. Die eine Möglichkeit zu trauern ist, dass es dich wegbringt von Gott. Und die andere Möglichkeit zu trauern ist, dass es dich hinbringt. Und dann schreibt Paulus an die Gemeinde, weil sie alle dieses Problem hatten. Kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Also wir reden jetzt hier von dem echten Trauerfall sozusagen. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird. Das schreibt er dann auch ein bisschen danach. Aber warum schreibt er das? Und darauf will ich heute hinaus. Damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die Gott nur bedrängen und ihn nicht berühren. Damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die nur bis zu ihrer Nasenspitze und ein klein bisschen weiter gucken können und die keine Hoffnung haben, sondern damit ihr trauert wie Menschen, die Hoffnung haben. Hoffnung ist die freudige Erwartung des Guten. Hoffnung ist, dass ich auf das mich verlasse, was Gott mir sagt. Und ich weiß, er lügt nicht und er hält sein Versprechen. Er hält seinen Bund, er hält seine Zusagen und er hält sein Wort. So darfst du trauern, so sollst du trauern, als jemand, der Hoffnung hat. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du nicht Jesus nachfolgst, ist sowieso schwer, aber vielleicht kannst du dich auch heute entscheiden und sagen, wenn das so ist, dann ist es vielleicht heute am letzten Gottesdienst im Kirchenjahr der Zeitpunkt gekommen, wo ich jetzt eine Entscheidung treffe und sage, ja Jesus, das wäre jetzt also wert, dass ich dir nachfolge, weil in dieses Game möchte ich hinein, da möchte ich dabei sein. Jesus, wir sind zurück in der Geschichte wir sind im Haus wieder von dem Jairus. Wir wissen, Petrus, Johannes, Jakobus sind dabei, Jesus, Jairus und seine Frau. Und Jesus ergriff sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Steh auf. Sagt Gott auch zu dir, steh auf. Steh wieder auf. Wenn du mir nachfolgst, ist die Kraft der Auferstehung dir zur Verfügung. Steh wieder auf. Ist noch nicht das Ende. Steh wieder auf. Es kommt das Ende und sie wird auch irgendwann sterben, aber jetzt noch nicht. Steh wieder auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was geschehen war. Und dann der letzte völlig unverständliche Satz, den Jesus jetzt noch sagt, doch Jesus verbot ihnen, jemand etwas davon zu erzählen. Und ich habe diesen Satz, der jetzt an dieser Geschichte am Ende ist, deshalb bewusst reingenommen, weil du ja, wenn du das zu Hause liest, auch da dran kommst an diesen Satz und denkst dir, wieso? Jesus, hör mal, ich will dir das mal erklären. Da ist ein Kind gestorben. Alles Haus ist voll mit Menschen, die weinen. Und keine Ahnung was. Und jetzt ist dieses Kind wieder lebendig. Hör mal, Jesus, die bleibt doch nicht in ihrem Zimmer. Das ist doch unvermeidlich. Das ganze Dorf wird doch davon erfahren. Die springt doch rum, die ist doch 12. Die kannst du doch nicht anbinden, die kannst du auch nicht verstecken. Warum sollen die niemandem etwas davon erzählen? Und das ist nochmal der Punkt, bedrängen wir Jesus oder berühren wir ihn? Sind wir nach Sensation aus? Ist Jesus unser Zauberer, der uns aus der Patsche hilft? Oder ist Jesus unser Herr und Freund, den wir berühren? Und selbst wenn er uns eine Antwort schuldig bleibt, wir sagen, und dennoch bleibe ich bei dir. Und dennoch folge ich dir nach, auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn mein Verstand an der Stelle zu klein ist. Auch wenn ich es nicht überreiße, ich folge dir. Aber es gibt Menschen, die nach Sensation aus sind. Es sind Menschen, die Jesus als den großen Zampano da haben wollen und vor allen Dingen Jesus haben wollen, immer dann, wenn es ihnen schlecht geht, dann soll er sie rausreißen und wenn es ihnen dann gut geht, dann brauchen sie den Jesus ja eigentlich auch überhaupt nicht. Warum? Weil es ist keine Businessbeziehung, die wir mit Jesus haben und Jesus ist auch nicht der Sensationsheini. Und die Sensation führt immer dazu, wie du bei Lazarus sehen kannst, dass die Leute nicht sich darüber freuen, sondern die werden böse auf Jesus und wollen ihn umbringen. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht stirbt und in die Erde fällt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und die Hoffnung, die wir haben, ist jeder Verlust, jede Enttäuschung, jede Krise, jede schwierige Situation, wenn wir sie Gott geben, macht Gott etwas Großes daraus. Wenn wir in dieser Hoffnung, in dieser Ewigkeitsperspektive es Gott geben und sagen, das Leben ist ja auch nicht mit 70 oder 80 oder 90 oder 100 zu Ende, sondern das Leben, wenn du Jesus nachfolgst, währt ewig. Und ich gebe dir meine Krise, ich gebe dir meinen Verlust, ich überlasse es dir und ich bin gespannt, was du daraus machst. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und ich möchte, dass du diese Geschichte vielleicht auch zu Hause nochmal meditierst und dass du deinen persönlichen Verlust, ich spüre, dass das hier auch unter uns relativ viel Trauer ist, ich möchte, dass du einfach diesen Verlust zu Jesus bringst und sagst, Jesus, ich gebe dir das jetzt auf diese Verheißung hin. Es ist gestorben, aber es wird, wenn ich dir das gebe und in dieser Hoffnung, dass du der Herr der Herren und der König der Könige bist, ich erwarte, dass es viel Frucht bringt. Und du wirst sehen, wenn du so mit Jesus redest, dass seine Gegenwart in dein Leben kommt, dass du nicht nur unglaublich getröstet wirst und voller Freude wirst, sondern du wirst sehen, wie dein Leben aufblühen wird, wie dein Glaube groß wird, auch in der schwierigen Lage. Das ist das, was ich euch heute am Ende des Gottesdienstes, am Ende dieses Kirchenjahres mitgeben wollte. Und jetzt singen wir noch ein Lied, steht dazu auf und lass uns mit diesem Lied alles das, was wir gerade empfinden, auch Gott geben.